Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ich bin kein Rousseau-Experte, das muss ich also wirklich vorweg sagen. Es ist mir aber natürlich trotzdem eine Freude, hier im Rahmen dieser Hinvorlesung mal ein paar Überlegungen anzustellen und Ihnen Sie sozusagen teilhaben zu lassen an den Überlegungen und den Gedanken, die ich mir gemacht habe, zu dem, was man vielleicht Rousseaus Sprachphilosophie nennen kann oder vielleicht auch nicht. Das werde ich dann auch hier in diesem Vortrag diskutieren. Sie haben hier auf dieser PowerPoint-Folie eine Übersicht des Vortrags, die einzelnen Stationen desselben. Also es sind 7 Punkte, die ich durchgehen werde. Die PowerPoint-Präsentation ist aber ansonsten nicht sehr ambitioniert. Es handelt sich eigentlich nur um eine Sammlung von Zitaten. Ich wollte jetzt nicht ein Handout für eine so große Zahl ausdrucken. Deshalb habe ich mir gedacht, setze ich die Zitate, auf die ich mich hier beziehen werde und mit denen ich hier so ein bisschen versuche, meine Gedanken zu illustrieren, die setze ich auf die Folie. Dann können Sie das auch alle mitlesen. Mit einem ersten Zitat beginne ich auch. Das ist ein Zitat, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Das ist sehr bekannt. Und das wird vor allem dann immer wieder zitiert, wenn man versuchen will zu zeigen, wie man im Rahmen der antiken Philosophie den Zusammenhang von Menschsein, Vernünftigsein und politischer Gemeinschaft sich gedacht hat. Und dieses Zitat findet man im ersten Buch der Politik von Aristoteles. Ich lese es doch mal vor. Hiernach ist denn klar, dass der Staat zu den naturgemäßen Gebilden gehört und dass der Mensch von Natur ein politisches Lebewesen ist. Dass ferner der Mensch in weit höherem Maße als die Bienen und alle anderen herdeweise lebenden Tiere ein politisches Lebewesen ist, liegt klar zutage. Denn nichts tut, wie wir behaupten, die Natur zwecklos. Der Mensch ist aber das einzige Lebewesen, das Sprache, Logos, besitzt. Die bloße Stimme, Phoné, nämlich zeigt nur das Angenehme und das Unangenehme an. Darum kommt sie auch den anderen Lebewesen zu, denn soweit reicht ihre Natur, Angenehmes und Unangenehmes wahrzunehmen und von dieser Wahrnehmung einander Zeichen zu geben. Die Sprache dagegen ist dazu bestimmt, das Nützliche und Schädliche deutlich kundzutun und also auch das Gerechte und Ungerechte. Denn das ist eben dem Menschen eigentümlich, im Gegensatz zu den Tieren, dass er allein fähig ist, sich vom Guten und Schlechten, vom Recht und Unrecht Vorstellungen zu machen. Rousseau hat nun in seinem Diskurs über die Ungleichheit ein Aristoteles-Zitat als Motto vorangestellt. Und das finden Sie hier unten. Man muss, schreibt Aristoteles, immer das Naturgemäße an den Dingen auch mehr in ihrem naturgemäßen Zustand und nicht im Verdorbenen suchen. In den Ausgaben finden Sie das auf dem Titelblatt, wenn das da in Ihrer Ausgabe mit abgedruckt ist, allerdings in einer lateinischen Übersetzung. In der deutschen Ausgabe wird das so wie hier abgedruckt übersetzt, auch aus dem ersten Buch. Pikanterweise findet sich diese Stelle in den Abschnitten, in denen Aristoteles die Frage diskutiert, ob die Sklaverei natürlich und gerecht sei. Heinrich Meyer weist in seinem Kommentar zu Recht darauf hin, dass Rousseau sein Motto kritisch gegen Aristoteles wendet, denn er, Rousseau, hält die Sklaverei bekanntlich für unnatürlich und sieht sie als Ausdruck eines verdorbenen Zustandes an, nämlich des gesellschaftlichen Zustandes. Also Rousseau dreht damit sozusagen auch die Logik von Motti um. Normalerweise verwendet man ja ein Motto, um sich mit etwas zu identifizieren. Das zitiert man dann am Anfang. Rousseau macht hier genau das Gegenteil, also wendet es gewissermaßen polemisch an, wenn man so will. Also für Rousseau steht genau das in Frage, was Aristoteles für natürlich hält. Der Zusammenhang nämlich zwischen der Sprachlichkeit des Menschen und seinem Leben als politisches Wesen. Rousseaus Reflexionen zur Sprache, von denen heute Abend die Rede sein wird, kreisen nicht zuletzt um dieses Thema. Wenn wir von Natur sprechen, meinen wir normalerweise etwas, das nicht von uns selbst, unserer Freiheit, unseren Gesetzen und Regeln gesetzt ist. Gemeint ist damit immer aber auch eine dem menschlichen Lebenszusammenhang vorausgesetzte Bedingung seiner Möglichkeit. Das ist eine grundlegende Ambivalenz des Naturbegriffs, die sich auch schon bei Aristoteles findet, erst recht aber bei Rousseau, freilich anders akzentuiert und auch mit ganz anderen Konsequenzen. Für die aristotelische Tradition bezieht sich die Frage, was von Natur für den Menschen gilt, darauf, was für ihn ein gutes Leben ist. Also was es für ihn heißt, als Mensch gut zu leben. Ich fasse Aristoteles Gedanken sehr überpointiert und verkürzt zusammen. Weil der Mensch Vernunft und Sprache, also den Logos, besitzt, ist es angemessen, dass er sich so versteht und auch die Frage nach dem für ihn guten Leben von diesem Punkt her, nämlich der Sprachfähigkeit, der Vernünftigkeit und allem, was daraus folgt, versteht und reflektiert. Es handelt sich dabei also nicht um eine empirische Feststellung oder gar um eine soziobiologische These. Das ist so ein typisches Missverständnis oder Schülermissverständnis. Denn Aristoteles sagt, der Mensch ist von Natur aus vernünftig oder von Natur aus ein Gemeinschaftswesen. Dann ist das keine biologische oder empirische These, sondern es handelt sich um eine metaphysische These, die zudem normativ begriffen werden muss. Für Rousseau dagegen ist die Natur das Anfängliche. Die normative Frage, also auch die Frage nach der Legitimation der gesellschaftlichen Ordnung, wird als Frage nach dem Ursprung gestellt. Das Ursprüngliche wird erschlossen, indem man von allem institutionellen, gesellschaftlich Gewachsenen absieht. Dabei ist von allem zu abstrahieren, was nicht natürlich ist, auch von der Sprache. In diesem Sinne, ich werde das nachher dann noch ein bisschen spezifizieren, gibt es nach Rousseau im eigentlichen Sinne keine natürliche Sprache. Es ist wichtig, diesen Gegensatz gleich am Anfang herauszuarbeiten, um zu sehen, in welchem Zusammenhang Rousseaus Sprachreflexionen überhaupt relevant werden. Zum einen ist es ein Zusammenhang, der eben bis in die Antike zurückreicht. Andererseits nimmt Rousseau aber auch Debatten auf, die typisch sind für die Sprachreflexionen im 18. Jahrhundert. Bevor ich darauf eingehe, will ich nun zunächst etwas zur Textgrundlage für das Thema Rousseau als Sprachphilosoph sagen. Und außerdem, wenn auch nur sehr grob, einige Bemerkungen zu den sprachtheoretischen Hintergründen, eben auch für die Philosophie im 18. Jahrhundert, soweit sie für Rousseau relevant werden. Von da aus werde ich dann den hier ausgelegten Faden wieder aufnehmen. Ich komme also zum zweiten Punkt, Rousseau und die Sprache. Für Rousseau ist die Sprache ein zentrales Themenfeld seiner Gesellschafts- und Kulturkritik. Das ist überall an verschiedensten Zusammenhängen präsent. Das Zitat, das im Titel meines heutigen Beitrags vorkommt, verweist auf einen Zusammenhang von Sprache und Freiheit. Das hat Andreas Gehlhardt ja schon hervorgehoben. Vollständig lautet es: Es gibt Sprachen, welche die Freiheit begünstigen. Es sind dies die wohlklingenden, prosodischen, harmonischen Sprachen, deren Vortrag man von sehr weit her ausmachen kann. Die unsrigen sind für das Gesumse auf den Divanen geschaffen. Im Folgenden, direkt danach, spielt Rousseau dann die Rhetorik der Alten, der Antiken, die sich unangestrengt vernehmlich machen konnten, gegen das Französische seiner Zeit vor. Also er schreibt da, man stelle sich einen Mann vor, der auf Französisch dem Volk von Paris auf der Place Vendôme eine nachdrückliche öffentliche Rede hält. Er wird lauthals schreien. Man wird nur hören, dass er schreit und nicht ein Wort verstehen können. In diesen beiden Zitaten wird nicht nur das bereits in dieser Vorlesung angesprochene ambivalente Verhältnis zur Antike deutlich. Sie ist einerseits ein unwiederbringlich verlorenes Ideal, verloren aber eben auch nicht zuletzt deshalb, weil es eben auf fragwürdig gewordenen philosophischen Grundlagen ruht. Und dieser letzte Punkt wird gerade auch in Rousseaus Sprachtheorie sehr deutlich. In diesen beiden Zitaten wird also nicht nur das ambivalente Verhältnis zur Antike deutlich, sondern zudem die Motive von Rousseaus Sprachkritik deuten sich hier an. Es ist eine Kritik an der französischen Sprache seiner Zeit und überhaupt eine Kritik an Sprache als Medium von Vergesellschaftung und damit auch von Täuschung und Betrug. Es gibt einen Brief von Rousseau von 1763, wo er reflektiert, dass er schon als kleines Kind, als er gerade angefangen hatte, gelernt hatte zu sprechen, schon bei seinen Mitmenschen die Diskrepanz zwischen den Worten und den Taten seiner Mitmenschen beobachten konnte. Worte und Taten fallen für sie gleichsam wie Schein und Sein auseinander, so Rousseau in diesem Brief. Wobei die Differenz von Schein und Sein eben, das hebt er da auch hervor, in der Diskrepanz zwischen Reden und Handeln ihren Grund hat. Und die ruht sozusagen ihrerseits, oder gründet diese Diskrepanz, gründet ihrerseits in der sozialen Ordnung. Eine Ordnung, die nach Rousseau bekanntlich Selbstsucht und das Bedürfnis nach Anerkennung im Sinne eines permanenten Vergleichs mit anderen entstehen lässt. Sprache tritt also hier als eine fremde Macht entgegen, die die Entfremdung vom authentischen Ich weiter verschärft. Schon an diesen knappen Bemerkungen können Sie sehen, wie sich bei Rousseau die Thematik der Sprache mit seinen übrigen, vor allem kultur- und gesellschaftskritischen Motiven verschränkt. Die beiden obigen Zitate entstammen einem der beiden wichtigsten Bezugstexte für eine Auseinandersetzung mit Rousseaus Sprachreflexion. Es handelt sich um eine Abhandlung, die im Zusammenhang mit dem Diskurs über die Ungleichheit entstanden ist. Allerdings hat Rousseau diesen Text nicht veröffentlicht. Deshalb auch hier diese zwei Daten. Er ist erst nach seinem Tod 1781 erschienen. Der vollständige Titel lautet Versuch über den Ursprung der Sprachen, in dem von der Melodie und der musikalischen Nachahmung die Rede ist. Man sieht auch hier schon am Titel, dass dieser Text eigentlich im Zusammenhang mit einer musiktheoretischen Kontroverse steht. Rousseau war ja bekanntlich auch Musiker und hatte nicht nur selber komponiert, sondern auch eine sehr große Zahl an musiktheoretischen Beiträgen verfasst, in denen er seine Auffassung vor allem auch zur zeitgenössischen französischen Musik dargelegt hat und sich auch teilweise sehr polemisch mit dem zeitgenössischen französischen Komponisten Jean-Philippe Rameau auseinandergesetzt hat. Das war auch so eine Figur wie Voltaire, mit der Rousseau sich zunächst sehr gut verstanden hat und den er auch sehr bewundert hat, aber mit dem er sich dann völlig überworfen hat. In der französischen Ausgabe von Rousseaus Werken, also in diesen schönen Pléiade-Ausgaben, ist dieser Text, diese Abhandlung, daher auch im 1995 erschienen und auch in der von der Forschung lange erwarteten fünften Band erschienen, der die musiktheoretischen Schriften Rousseaus enthält. Dieser musiktheoretische Kontext dürfte auch der Grund sein, warum Rousseau diesen über die Ausmaße eines einfachen Exkurses längst hinausgewachsenen Text ausgekoppelt hat und getrennt vom Diskurs über die Ungleichheit publizieren wollte, wozu es aber dann nicht gekommen ist. Über diese ganzen philologischen Zusammenhänge, die ich Ihnen jetzt heute hier erspare, können Sie sich in den Einleitungen zu den Beiträgen hier in diesem Band, aber auch in deutschen Ausgaben sehr, sehr gut informieren. Das ist also die eine Quelle. Die andere Quelle für die Sprache bei Rousseau ist der Diskurs über die Ungleichheit selbst. In seinem ersten Teil findet sich ein längerer Abschnitt, eine Art Exkurs, in dem Rousseau die im 17. und 18. Jahrhundert heftig umstrittene Frage nach dem Ursprung der Sprache aporetisch diskutiert. Im zweiten Teil des Diskurs finden sich dann noch einige verstreute Bemerkungen zur Sprache, die das schon im ersten Teil angeklungene Thema Sprache und Vergesellschaftung nochmal aufnehmen und dabei auch Mutmaßungen über den Ursprung der Sprache anstellen, sich also zu dieser Frage irgendwie positionieren. Und wie sich das dann wiederum zu den Ausführungen dieser Abhandlung verhält, das werde ich dann nachher auch noch ein bisschen diskutieren. Neben diesen beiden Hauptquellen findet man auch im Emil eine Reihe von Überlegungen zur Sprache bei Rousseau. Da geht es dann vor allem um so sprachdidaktische, sprachpädagogische Aspekte, also wie muss man einem Kind eine Sprache richtig beibringen, nicht zu viel abstrakte Ausdrücke und so weiter, also alles so im Einklang mit der rousseauschen Pädagogik. Und es findet auch eine Kritik wieder der französischen Sprache, der französischen Rhetorik und die französische Sprache, die er dort als unzüchtig bezeichnet. Also da kommt auch wieder diese Polemik gegen die französische Sprache. Ich komme zum dritten Punkt, die Ursprungsfrage. Die Frage nach dem Ursprung der Sprache, die in diesem Titel vorkommt und auch in vielen anderen Texten des 18. Jahrhunderts, mag jemanden, der die heutigen sprachphilosophischen Diskussionen überblickt, reichlich ungewöhnlich vorkommen. Im Zentrum der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts und sicherlich auch der gegenwärtigen stand bzw. steht aus vielerlei Gründen die Bedeutungstheorie. Genauer gesagt geht es um Fragen wie die folgenden. Was ist eigentlich genuin sprachliche Bedeutung? Was ist die begriffliche Struktur sprachlicher Verständigung? Oder wie sollte eine systematische Theorie der Bedeutung für eine gewöhnliche Sprache wie das Deutsche oder das Französische der Form nach aussehen? Wenn man das so vor Augen hat, dann fragt man sich natürlich, was ist das Faszinierende an diesen Ursprungsfragen? Das ist ja etwas, was uns heute auch noch immer wieder auch in anderen Kontexten interessiert, diese Suche irgendwie nach Ursprüngen und vor allem, wieso könnte das eine sinnvolle sprachphilosophische Frage sein und nicht eine, die man an die Evolutionstheorie zum Beispiel einfach delegieren könnte. Ich würde sagen, das kann man durchaus, aber im 18. Jahrhundert hat man sie halt diskutiert und um das zu verstehen, was der Kontext dafür ist, hilft es, zwei einander ergänzende Überlegungen in Erinnerung zu rufen, die die Sprache seit der Antike zu einem Problem haben werden lassen. Zum einen, das ist sozusagen der eine Aspekt, die eine Überlegung, wirft die Differenz zwischen der Vielheit von Einzelsprachen und der unterstellten Universalität der Vernunft, also des rationalen Denkens, eine Reihe von erkenntnistheoretischen und ontologischen Fragen auf. Dazu gehören zum Beispiel die Fragen nach dem Verhältnis von Sprache und Denken oder von Sprache, Denken und Wirklichkeit und damit eben auch der Sprache, die Repräsentationsleistung, die Fragen nach den Repräsentationsleistungen der Sprachen, überhaupt ihrer Funktion. Die Frage ist hier immer, wenn es denn überhaupt so viele Einzelsprachen gibt, die sich außerdem so schwer ineinander übersetzen lassen, was man ja jederzeit beobachten kann, denken Sie so an den Turmbau zu Babel und diese Geschichten, diese Mythen, die das sehr gut illustrieren. Wenn das so ist, wie spricht sich dann in diesen vielen Sprachen doch noch die Vernunft aus? Mit der Vielheit der Sprachen ist aber eben auch die Frage nach der historischen, intersubjektiv-gesellschaftlichen Dimension der Sprache aufgeworfen. Sprache funktioniert im Miteinandersprechen und setzt voraus, dass der jeweils andere als Subjekt anerkannt wird. Und dieser Aspekt wirft wiederum ganz eigene Fragen auf, die allerdings charakteristischerweise, interessanterweise sehr spät überhaupt in der Sprachphilosophie, in der Geschichte der Sprachphilosophie angemessen thematisiert wurden. Eigentlich erst so ab Humboldt, Hegel, dann im 20. Jahrhundert von den Pragmatisten oder auch von Heidegger oder Wittgenstein. Diese relativ einfache Beobachtung jedenfalls einer Diskrepanz zwischen der Universalität des Denkens und der Vielheit von Einzelsprachen führt, und das wäre der zweite Punkt, zu einer Alternative, entlang derer man die Geschichte der Sprachphilosophie seit Platon und Aristoteles und ihrer Probleme, wenn man wollte, erzählen könnte. Nämlich der sogenannte Physei-Thesei-Streit, so hat das der Linguist Coseriu genannt. Bei dieser Frage geht es um das Verhältnis der Natürlichkeit der Sprache zu ihrer Konventionalität. Und auch die im 18. Jahrhundert diskutierte Ursprungsfrage kann man vor diesem Hintergrund verstehen. In welchem Sinne ist die Sprache natürlich? Ist sie eine zur Natur des Menschen gehörige Fähigkeit? Und wenn sie das ist, warum gibt es dann überhaupt so viele Sprachen? Oder ist sie hinsichtlich ihrer Repräsentationsleistungen natürlich, vielleicht so natürlich wie die Empfindungen? Oder eben, das wäre die Gegenthese, die These der Gesetztheit der Sprache, ist die konventionell, also ein reines Produkt des Menschen, des menschlichen Denkens, menschlicher Übereinkunft. Und wenn man das sagt, betrifft diese Konventionalität dann nur die Zeichen oder auch die Inhalte, die Bedeutung. Sie merken schon, dass man sich hier auch vermittelnde Lösungen vorstellen kann. Und dass diese Fragenkomplexe wiederum eine Vielzahl weiterer Probleme aufwerfen, die in andere Gebiete der Philosophie verweisen. Also zum Beispiel der Erkenntnistheorie, der Logik und so weiter. Auch der Philosophie des Geistes. Im 18. Jahrhundert ist die Situation nun so, dass man auf der einen Seite, simpel gesprochen, eine vom Cartesianismus und der Logik von Port-Royal geprägte Richtung universalgrammatischer Theorien hat. Hier tritt die Sprache einfach nur als ein äußeres Medium, ein äußeres Kleid, ein äußeres Zeichen für das unabhängig von ihr mögliche, einheitliche und homogene Denken auf. Der Mensch hat die Sprache als ein künstliches Zeichensystem erfunden, um seine Gedanken, die er schon immer hat, ausdrücken zu können. Und dass die Laute und die Schriftzeichen in allen Sprachen nicht dieselben sind, das ist dabei nicht wichtig. Die Funktion der Sprache ist hier wesentlich eine kommunikative. Auf der anderen Seite haben wir einen Empirismus, der sich der Sprachenvielfalt zuwendet, womit die Ursprungsfrage eine neue Brisanz bekommt, weil damit die faktische Herkunft von Sprachen sowie ihre Entwicklung als Themen in den Blick rücken. Mit der Weiterentwicklung des Empirismus zu Beginn des 18. Jahrhunderts bekommt die Diskussion um die Natürlichkeit der Sprache also eine neue Wendung. Eine der zentralen Figuren für diese Entwicklung ist ein Philosoph, den man heute nicht mehr zu den ganz großen Klassikern zählt, der aber im 18. Jahrhundert ein sehr angesehener Philosoph war und sehr viel rezipierter Philosoph war. Heute taucht sein Name in den universitären Lehrplänen kaum noch auf. Es handelt sich um Etienne Bonneau de Condillac. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Informationen dazu gegeben, die Sie sozusagen beim Vortrag sozusagen mit aufnehmen können. 1746 ist ein Werk erschienen, der Essai sur l'origine des connaissances humaines, also die Abhandlung oder der Versuch über den Ursprung der menschlichen Erkenntnis. dieser Text ist eine Radikalisierung des Lockschen Empirismus, der zu dieser Zeit in Frankreich sehr stark rezipiert wurde und quasi eine Empirismuswelle in Frankreich ausgelöst hat. Und Rousseau und Diderot und Condillac waren zu diesem Zeitpunkt sehr gut befreundet noch miteinander und haben sich auch regelmäßig ausgetauscht über diese Fragen. Und Rousseau knüpft, hat sich natürlich auch mit Diderot und Condillac dann überworfen, jedenfalls knüpft aber trotzdem an seine Position an, in bestimmter Hinsicht, nämlich vor allem in der Kritik am kartesianischen Rationalismus. Aber er wird eigene Akzente setzen. Wir verlassen das mal kurz. Der sprachtheoretische Exkurs im Diskurs über die Ungleichheit beginnt nun folgendermaßen. Ich lese das jetzt nicht ganz vor, sondern ich sage nur den entscheidenden Punkt. Er kommt an der Stelle bei seiner Naturzustandschilderung zu dem Punkt, weil er sagen muss, jetzt muss ich auch was zum Ursprung der Sprache sagen. Und da könnte ich eigentlich alle Thesen von Condillac übernehmen. Es gibt bei ihm nur ein Problem, nämlich, dass er die Gesellschaft als unter den Erfindern der Sprache bereits etabliert ansah. Und das hält Rousseau nun für problematisch und deshalb will er auf Schwierigkeiten aufmerksam machen, die aufkommen, wenn man sich überhaupt mit der Frage nach dem Ursprung der Sprache genauer beschäftigen will. Diese Stelle wird übrigens in der Literatur durchaus unterschiedlich interpretiert und auch wie die Kritik an Condillac gemeint ist. Deshalb lohnt es sich ein bisschen an diesem Punkt dann auch zu verweilen oder das als Aufhänger zu nehmen. Bevor wir das aber tun, würde ich gerne noch ein bisschen etwas zu Condillac sagen. Deshalb komme ich jetzt zum vierten Punkt, nämlich Condillacs Thesen. Condillac schlägt eine empiristische Konstitutionstheorie vor, wie sie dem Typ und dem Anspruch nach noch mindestens bis in die 1950er Jahre in der empiristischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie bzw. Sprachphilosophie entwickelt wurden. Condillac folgt dabei Lockes Programm zu rekonstruieren, wie der menschliche Geist, der eben als unbeschriebenes Blatt gedacht wird, zu seinen Inhalten kommt. Und da war ja die Antwort von Locke bekanntlich, der Geist bekommt seinen ganzen Inhalt aus der Erfahrung. Methodisch bedeutet das, dass komplexe geistige Fähigkeiten und Inhalte des Bewusstseins, die hat man im 17. und 18. Jahrhundert Ideen genannt, auf einige wenige Elemente zurückgeführt werden. Nämlich einerseits grundlegende Erkenntnisfähigkeiten wie sinnliche Wahrnehmung und Reflexion und elementare, das heißt nicht mehr weiter analysierbare, als Voraussetzung und Grundlage aller Erfahrungen anzunehmende Bausteine der Erkenntnis, also sogenannte einfache Ideen. Das, was sich im Zuge also einer solchen Rekonstruktion als das Einfachste aufweisen lässt, soll zugleich das Ursprünglichste, nämlich das Erste sein. Das logisch-rational Erste ist auch das empirisch, quasi realgenetisch oder chronologisch Erste. Der Mensch ist zunächst, und zwar nicht nur jeder Einzelne, sondern auch der Mensch als Gattungswesen, ist zunächst ein unbeschriebenes Blatt und der Erkenntnistheoretiker beobachtet dann, wie sich quasi faktisch aus einfachen Elementen komplexe Fähigkeiten aufbauen und Locke bezeichnet das auch als historische Methode. Locke kennt zwei Quellen der Erfahrung, ich habe sie schon genannt, die sinnliche Wahrnehmung und die Reflexion, damit ist aber gemeint die Wahrnehmung innerer Zustände, also innerer Bewusstseinszustände. Condillac aber, und deshalb nennt man seine Version des Empirismus auch Sensualismus, reduziert die Grundlagen der Erkenntnis auf ein einziges Prinzip, nämlich die sinnliche Wahrnehmung. Sie ist bei ihm die einzige Quelle der Erkenntnis und damit auch das Prinzip, auf das sich alles, wie es im Untertitel seines Buches heißt, alles, was den menschlichen Verstand betrifft, zurückgeführt werden kann. Und das gilt dann auch für die Sprache. Locke dagegen ist sprachtheoretisch ein Kartesianer geblieben. Für ihn sind die vom Geist empirisch erworbenen Ideen das Primäre. Die Sprache kommt sozusagen nur als Die Sprache kommt bei Locke sozusagen nur als Zeichen für innere Vorstellungen dazu. Und das Ursprungsproblem beantwortet er ganz lapidar einfach mit einem Verweis auf die Schöpfung. Und das ist sozusagen ein rationalistisches Relikt, das Condillac nun überwinden will. Und er versucht einen gemeinsamen Ursprung und eine wechselseitige Entwicklung von Sprache und Denken zu bestimmen. Condillacs Rekonstruktion der Entwicklungsstufen des menschlichen Geistes verläuft dabei kontinuierlich vom Fühlen zu den komplexeren Denkformen, Perzeption, Imagination, Gedächtnis bis schließlich auch logisches Schließen und Urteilen. Wobei für den Übergang vom unvermittelten reinen Fühlen zu den zeichenvermittelten Denkformen ein Wechselprozess von Zeichen und Sinneserfahrung angenommen wird, bei der eben auch Erinnerung und Imagination und dann auch die Sprache eine entscheidende Funktion haben. Condillac unterscheidet drei Arten von Zeichen, nämlich die zufälligen, die natürlichen und die konventionellen, die Signes d'Institution. Und ohne diese letzteren, die sind nun für die Sprache wichtig, wäre der Mensch ohne Gedächtnis und hätte dann auch keine Sprache. Und hier liegt für ihn auch die Trennungslinie zum Tier, wobei für ihn die Trennungslinie zum Tier nur eine graduelle ist, weil auch die Tiere über niedrige Operationen wie Imagination und Erinnerung verfügen. Beim Menschen, indem er sozusagen konventionelle Zeichen schafft, wirkt die Sprache aber auf diese niederen Operationen sozusagen zurück, wodurch quasi so ein weiterer Entwicklungsschub, sozusagen eine Höherstufung, eine Umgestaltung sozusagen gegenüber dem Tier graduell möglich wird. Da nur der Mensch die Sprache als ein konventionelles Zeichensystem hat, ist die Sprache eben auch ein Produkt seiner spezifischen Sinnlichkeit. Und in diesem Sinne ist sie gleichsam gesetzt. Hinsichtlich ihres Ursprungs ist sie aber gerade deshalb auch natürlich. Ihre Entwicklung folgt einer natürlichen Chronologie. Und die beiden Hauptfaktoren für ihre Entstehung waren grundlegende Lebensbedürfnisse und die Notwendigkeit von Kommunikation. Condillac stellt das, ich lese das jetzt nicht alles vor, am Anfang des zweiten Teils seines Versuchs dar. Da macht er so ein Gedankenexperiment mit Adam und Eva, also ganz methodisch, individualistisch. Die werden dann quasi aufeinander losgelassen, haben erstmal nur Bewusstsein und dann entwickeln sie Bedürfnisse und fangen an, Geräusche zu machen und diese Bedürfnisse zu artikulieren. Und dann fangen sie an, wechselseitig sich die Geräusche, die sie machen, den Gefühlen, die sie dem anderen sozusagen unterstellen und zuschreiben, zuzuordnen. Und wenn sie das eingewöhnt haben nach einer Zeit, dann entsteht eine Gebärdensprache und das entwickelt sich dann immer so weiter. Condillac beschreibt dann relativ ausführlich, wie dann auch die konventionellen Zeichen zur Sprache kommen. Also Sie sehen, das erinnert nicht so sehr an die Bibel, sondern eher an karge Gedankenexperimente, wie man sie auch von naturalistischen Sprachtheoretikern im 20. Jahrhundert kennt. Und so entwickelt sich also aus einer ursprünglichen Gebärdensprache, die noch einen unmittelbaren Naturbezug hat, schließlich eine konventionelle Sprache mit artikulierten Lauten und eben einem eigenen Typus von Zeichen. Die Sprachentwicklung folgt also hier der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, vom Einfachen zum Abstrakten. Und damit wird sie auch zu einem Motor des menschlichen Fortschritts, der menschlichen Vervollkommnung. Ich habe hier dazu auch noch ein paar Zitate mitgebracht. Mit den Sprachen verhält es sich ebenso wie mit den Zeichen der Mathematiker. Sie führen zu neuen Einsichten und erweitern den Geiste in dem Maße, wie sie selber darüber hinausgehen. Insofern bilden Sprachen ein Reservoir, das von Generation zu Generation sind als gesellschaftliche Erfahrung gewonnen und tradierten Wissens und sind zugleich ein Medium sozusagen der Entfaltung des schöpferischen Denkens. Diese knappen Bemerkungen zeigen nun, wie Condillac Sprache und Denken verknüpft, vor allem aber Sprache als eine natürliche, im menschlichen Ausdrucksvermögen verwurzelte Voraussetzung des Denkens in den Blick rückt. Auf der einen Seite findet sich daher bei Condillac auch das metaphysikkritische Pathos anderer Empiristen, denn indem die Sprache als eine Voraussetzung des Denkens erscheint, wird sie auch zu einer Quelle des Missbrauchs und der Irreleitung. Das ist so in dem zweiten Zitat, wird das ganz gut deutlich. Hier übernimmt Condillac sehr viel von dem, was Locke auch schon als Missbräuche der Sprachen zusammengefasst hatte. Er will immer darauf hinaus, dass die Vielheit der Sprachen letztlich doch die Bedeutung sozusagen gefährden und auch die Universalität des Denkens, an der Condillac dann trotzdem festhält und womit es bei ihm dann eben noch so etwas wie ein Restrationalismus gibt. Condillac hat auch sehr viel sprachpolitische Vorschläge gemacht, zum Beispiel war er der Auffassung, dass man die Dialekte unterdrücken sollte, damit eben genau die Hochsprache sozusagen kultiviert wird und auch die literarische Sprache sollte eine Hochsprache sein. Er hat also viele sprachpolitische Vorschläge auch gemacht. Auf der anderen Seite hat die Sprache aber bei ihm eben auch wirklich eine kognitive Funktion, die sie bei Locke und den Cartesianern in diesem Maße noch nicht hatte. Ich klappe das nochmal zurück für ein Momentchen. Jetzt können wir uns Rousseaus Reaktion darauf genauer anschauen. Im Wesentlichen besteht sein sprachtheoretischer Exkurs im ersten Teil des Diskurses über die Ungleichheit darin, dass er im Stile einer historischen Spekulation die Hindernisse, das hatte ich ja schon gesagt, für die Entstehung der Sprache thematisiert. Indem er das aber tut, verweist er auch auf grundsätzliche logische Probleme von Sprachursprungstheorien im Stile Condillacs. Wir hatten ja gesehen, dass für Condillac Vernunft und Sprache Resultate einer Entwicklung sein sollen, weil sie eben nicht einfach gegeben sind. Sie werden daher als etwas Erworbenes, als Resultate einer empirischen Entwicklung, deren Stufen sich rekonstruieren lassen, thematisiert. Der von Condillac hergestellte Nexus, sozusagen von Gesetztheit der Sprache, also ein konventionelles System des Menschen, ein menschenspezifisches System, und Natürlichkeit, also ihrer empirischen, in der menschlichen Sinnlichkeit wurzelnden Bedingtheit, wird von Rousseau durchbrochen und damit die Kontingenz der Sprache als ein konventionelles Zeichensystem noch stärker betont. Rousseau betont diese Konventionalität freilich unter anderen Vorzeichen als unter den von solchen kartesianischen Übereinstimmungstheorien. Denn er stellt sie von vornherein in den Zusammenhang mit dem problematischen Prozess der Vergesellschaftung. Rousseau verweist dabei auf drei Schwierigkeiten, die das Verhältnis von Sprache und Denken, Sprache und Gesellschaft sowie die grundsätzliche Frage betreffen, wie Sprachen denn überhaupt aufkommen konnten, wenn sich die Menschen im Naturzustand doch in einem solitären Anfangszustand befinden sollten. Das war ja seine Annahme. Auch Spekulationen über den Spracherwerb von Kindern, wie sie schon Condillac angestellt hat, helfen hier nicht weiter. Denn wenn die Mutter-Kind-Beziehung grundlegend sein soll für die Entstehung von Sprache, dann setzt diese Situation, so Rousseau, ja schon ausgebildete Sprachen voraus. Rousseau fährt an diesem Punkt fort, also nachdem er diese erste Überlegung reflektiert hat, fort, indem er einfach die unermessliche Spanne, die zwischen dem Naturzustand und dem Bedürfnis nach Sprachen liegen musste, überspringt und die Notwendigkeit der Sprachen einfach mal als gegeben voraussetzt. Es ergeben sich dann aber noch weitere Probleme. Sie betreffen, wie gesagt, das Verhältnis von Sprache und Denken sowie von Sprache und Gesellschaft. Wie sollten Menschen denn ohne Denken ein Zeichensystem erfinden? Und wie sollte man sich ohne Gebrauch der Sprache auf ein solches System einigen können? Der Übergang von der Gebärdensprache zur Lautsprache wirft unüberwindliche logische Probleme auf, die Rousseau durchaus scharfsinnig thematisiert und erkennt. So ließ man es sich schließlich einfallen, sie durch die Artikulation der Stimme zu ersetzen, also die Gebärdensprache, die, ohne die gleiche Beziehung zu bestimmten Vorstellungen zu haben, geeigneter sind, sie als eingeführte Zeichen zu repräsentieren. Eine Ersetzung, die es nur bei einer allgemeinen Zustimmung und in einer Art und Weise geschehen konnte, die für Menschen, deren krude Organe noch keinerlei Übung hatten, ziemlich schwer zu praktizieren und noch schwerer an ihr selbst zu begreifen ist, da diese durch einmütige Übereinkunft motiviert werden musste und die Sprache höchst notwendig gewesen zu sein scheint, um den Gebrauch der Sprache zu motivieren. Die ursprüngliche Sprache, die nach Rousseau kaum verfeinerter war als die der Krähen und der Affen, erscheint also als ungeeignet, die Voraussetzungen für die Entstehung der artikulierten Lautsprache zu schaffen. Das Problem, dass sich zwei Phänomene wechselseitig voraussetzen, tritt daher auch wieder zwischen Sprache und Gesellschaft auf. Für Rousseau gibt es hier auch einen theoretisch unüberwindbaren Bruch. Er beendet daher seinen Exkurs auch ziemlich abrupt. Ich überlasse die Diskussion dem, der sie unternehmen mag, sagt er, und bekräftigt auch im zweiten Teil bei der Schilderung des Austritts aus dem Naturzustand, dass die Einführung der artikulierten Sprache nicht allzu leicht zu erklären ist. Rousseau belässt es daher auch konsequenterweise bei allen möglichen Spekulationen, die er auch sprachlich als solche markiert, denn er spricht hier immer im Konjunktiv. Wie der Austritt aus dem Naturzustand ist die Sprachentwicklung kontingent. Man weiß nicht, wie sie entstanden ist. Es waren allerlei Zufälle im Spiel, über die sich nur Vermutungen anstellen lassen. Nichts deutet darauf hin. Es gibt keine Notwendigkeit, die von der Natur zur Sprache und zur Gesellschaft führt. Und auch nicht eine empirisch-genetische Notwendigkeit, die in den natürlichen kognitiven Entwicklungen des Menschen begründet liegt. Sprache ist das Produkt einer kulturellen, geschichtlichen Entwicklung. Sie ist, wenn man so sagen will, eine Art zweite Natur, deren vorkulturelle, vorsoziale Bedingungen im Dunkeln liegen. Rousseau problematisiert die zu seiner Zeit verbreitete Vorstellung von der Erfindung der Sprache durch den Menschen und trennt sie dabei aber zugleich radikal von der Natur. Es kommt ein sehr bekanntes Zitat, deshalb habe ich es hier auch gleich mal so groß hervorgehoben. Die erste Sprache des Menschen, die universellste, die kraftvollste und die einzige Sprache, die er nötig hatte, bevor es erforderlich war, versammelte Menschen zu überreden, ist der Schrei der Natur. Also eigentlich gar keine Sprache. Es ist ein reiner, unvermittelter, individueller, authentischer Ausdruck, der auch keine Lüge und Täuschung kennt. Der Gründungsakt der bürgerlichen Gesellschaft dagegen ist ein lügenhafter Sprechakt der Besitzergreifung. Dies ist mein, Sie erinnern sich daran, und der setzt aber schon eine voll entwickelte Sprache voraus. Angesichts dieser Ergebnisse aus dem Diskurs über die Ungleichheit muss es nun wundern, wenn man schon im ersten Abschnitt der Abhandlung über den Ursprung der Sprachen lesen kann, das gesprochene Wort ist die erste gesellschaftliche Einrichtung und verdankt seine Form ausschließlich natürlichen Ursachen. Sprache und Gesellschaft erscheinen hier als gleich ursprünglich, so weit, so gut. Aber die Sprache hat natürliche Ursachen. Es sieht also so aus, als würde Rousseau, nachdem er die Konventionalität so stark betont hat, sich jetzt hier doch plötzlich wieder der Natürlichkeit anschließen. Zumindest wird die im Diskurs verschärfte Trennung von Sprache und Natur doch irgendwie wieder relativiert. Die natürlichen Ursachen, von denen in diesem Zitat die Rede ist, glaubt Rousseau nämlich in den Leidenschaften, in den Passions zu finden. Sie bringen auch die Gesellschaft hervor. Hier wendet sich Rousseau auch wieder von Condillac ab. Nicht die Bedürfnisse sind es, Sie erinnern sich da an Adam und Eva, die an dem Baum standen und ihre Bedürfnisse irgendwie artikulieren mussten, sondern es sind die Leidenschaften. Es wird behauptet, die Menschen hätten die Sprache erfunden, um ihre Bedürfnisse auszudrücken, schreibt Rousseau. Diese These scheint mir aber unhaltbar. Die natürliche Wirkung der ersten Bedürfnisse war es, die Menschen auseinanderzutreiben und sie nicht einander näher zu bringen. Und er setzt dann fort, alle Leidenschaften bringen den Menschen einander näher, welche die Notwendigkeit, ihr Leben zu fristen, einander zu fliehen zwingt. Um ein junges Herz zu rühren, einen ungerechten Angreifer abzuwehren, lehrt die Natur Töne, Schreie und Klagerufe. Sie nämlich sind die allererst erfundenen Wörter, und dies ist auch der Grund, weshalb die ersten Sprachen singbar und leidenschaftlich waren, bevor sie einfach und methodisch wurden. Das alles erstaunt, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass Rousseau im Diskurs doch explizit erkannt hat, dass es keinen rational nachvollziehbaren Übergang vom vorsemantischen sich kundtun durch Gebärdensprache zu den artikulierten semantisch gehaltvollen Zeichen der konventionellen Sprache gibt. Wird hier also doch ein natürlicher Ursprung angenommen, nachdem Rousseau nun zunächst die Kontingenz der Sprachentstehung, ihre Geschichtlichkeit, ihre Kulturalität betont hat und damit auch allzu schlichte Vorstellungen ihrer Konventionalität problematisiert hat? Wie soll man mit dieser Spannung umgehen? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist halt wieder eine dieser typischen Inkonsistenzen von Rousseau. Man könnte aber auch zeigen, dass sich die Positionen in beiden Texten in bestimmter Weise vertragen. Das ist eine Deutung, die sehr prominent von Jacques Derrida in seiner sehr komplexen Interpretation dieses Textes in der Grammatologie vertreten wurde. Ich habe das aber auch mal mitgebracht. Derrida schreibt, es gibt keine gesellschaftliche Institution vor der Sprache. Die Sprache ist nicht ein Element der Kultur unter anderem. Sie ist das Element der Institution schlechthin. Sie umfasst und errichtet die ganze gesellschaftliche Struktur. Da in der Gesellschaft ihr nichts vorausgeht, kann ihre Ursache nur präkulturell, natürlich sein. Obgleich sie im Wesen leidenschaftlich ist, hat sie ihre Ursache, nicht aber ihr Wesen in der Natur, das heißt im Bedürfnis. Das ist eigentlich eine sehr schöne Lösung, weil sie den für Rousseau wichtigen Aspekt betont, dass der gesellschaftliche Charakter der Sprache eben nicht auf irgendetwas anderes sozusagen zurückgeführt werden kann. Derrida macht hier aber eine ganz spezielle Verschiebung bei seiner Interpretation, wenn er unterscheidet zwischen dem leidenschaftlichen Wesen der Sprache und ihren natürlichen Ursachen. Das ist durch den Text nicht so unmittelbar nahegelegt, da muss man schon einige zusätzliche Interpretationsschritte machen. Wenn man die vorhin zitierte Stelle heranzieht, sieht man nämlich, dass Rousseau den Leidenschaften durchaus eine gesellschaftsbildende Funktion zuspricht, sie aber eben auch direkt mit der Natur verbindet. Denn zum Ausdruck dieser Leidenschaften hat die Natur ja eine eigene natürliche Sprache vorgesehen. Töne, Schreie, Klagerufe. Insofern gibt es hier sicherlich auch ein spezifisches Bedürfnis von Bedürfnis und Leidenschaften, worauf Derrida abzielt. Dennoch ist das leidenschaftliche Wesen der Sprache zugleich auch ihre natürliche Ursache. Ich will damit jetzt, das soll jetzt keine groß angelegte Derrida-Kritik oder so sein, ich nenne das nur, um zu sagen, dass ich jetzt hier einerseits es schon sinnvoll finde, wie er betont, dass die Sprache wirklich ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ich möchte aber einen etwas anderen Akzent setzen und hervorheben, dass Derrida, dass Rousseau hier vor allem am leidenschaftlichen Wesen der Sprache interessiert ist, ihrem Ursprung in den Leidenschaften. Warum ist das so? Weil die Ursprungsgeschichte, die er in der Abhandlung erzählt, auch wieder eine Verfallsgeschichte ist. Sie erzählt nämlich den Verfall der Sprache, insbesondere der modernen, methodischen, kalten Sprachen des Nordens, wie zum Beispiel des Französischen. Sie erinnern sich an das Zitat am Anfang des Vortrags. Das ist sozusagen für Rousseaus polemische Linie in diesem Text ganz entscheidend. Rousseau stellt sich hier sozusagen gegen all das, was seine Zeitgenossen, nicht zuletzt auch Condillac, über den allmählichen Aufbau der Sprache oder Ausbau der Sprache zu größerer Rationalität gelehrt haben. Sprache war für Rousseau ursprünglich aus Leidenschaften hervorgegangen, eine Dichtung. Die ersten Sprachen waren bildhaft und poetisch. Das ist jetzt eigentlich keine Erfindung von Rousseau. Das kann man auch schon bei Vico finden, solche Überlegungen. Auch Condillac hat in seinem Versuch über die menschliche Erkenntnis ganze Passagen, wo er über die bildhaften Ursprachen sozusagen spekuliert. Das ist also auch weit verbreitetes Gedankengut. Rousseau spitzt also diese Entwicklung nicht nur zu, indem er einen Verfallsprozess der Entpoetisierung beschreibt, sondern auch durch eine spekulative geografische Entgegensetzung der südlichen und nördlichen Sprachen. Das ist sozusagen ein weiterer Zuspitzungspunkt. Zu den in der menschlichen Natur verankerten natürlichen Ursachen kommen weitere natürliche Ursachen im Sinne äußerlicher geografisch-klimatischer Randbedingungen hinzu. Das war auch etwas, was auch schon Condillac reflektiert hatte. Und das soll dann den Unterschied zwischen den ersten Sprachen erklären. Dass diese These hat Aspekte, die uns heute einigermaßen komisch vorkommen. Also so sollen zum Beispiel die südlichen Sprachen aus der Liebe, aus der Leidenschaft der Liebe entstanden sein und dem Wort Aimez-moi, liebt mich. So drückt Rousseau das aus. Und die nördlichen Sprachen eher aus der Not. Aidez-moi, helft mir. Ja, so schreibt er das. Ich habe noch ein paar andere ganz amüsante Zitate dazu. Ne? Die Sprachen des Südens müssen lebhaft, wohlklingend, tonreich, beredt und häufig durch ein Übermaß an Nachdruck unklar gewesen sein. Die des Nordens dumpf, rau, artikuliert, gellend, monoton und klar eher durch die Worte als durch einen guten Aufbau. Und von hier kommt Rousseau dann eben auch auf das Verhältnis von Sprache und Musik. Er betont, dass die Poesie vor der Prosa erfunden wurde und dies musste auch so sein, da die Leidenschaften noch vor der Vernunft sprachen. Und so lässt sich auch die Geschichte der Musik als Verfall sozusagen der Melodik und der Abtrennung sozusagen von der Sprache, von der Rede, vom Gesang beschreiben und auch als eine Degenerationsgeschichte erzählen. Die Rückführung der Sprache auf Leidenschaften hat aber auch eine politische Dimension. Ihrem leidenschaftlichen Wesen verdankt sich ihre rhetorische und nicht zuletzt auch ihre politische Kraft, die im Laufe der Sprachentwicklung verloren gehen. Ihre performative Funktion war es, Sie erinnern sich, junge Herzen zu rühren, also geht es erstmal um Liebe, aber auch einen ungerechten Angreifer abzuwehren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man die Qualifizierung des Angreifers als ungerecht, wenn man das ernst nimmt, dann würde das ja heißen, dass die natürliche Sprache Rousseaus sozusagen schon auf der Ebene der Phoné die Qualitäten des aristotelischen Logos hat, nämlich das Gerechte und das Ungerechte anzuzeigen. Schon im ersten Abschnitt spielt Rousseau die Beredsamkeit der antiken Rhetorik, die sich in erster Linie der Bildhaftigkeit ihrer Sprache verdankt, dem harmonischen Zusammenspiel von Geste und Rede gegen eine Sprache aus, die sich nur an die Vernunft wendet. Jetzt kommen noch mal zwei sehr schöne Zitate. Was die Alten am lebhaftesten sagen wollten, drückten sie nicht mit Worten, sondern mit Zeichen aus. Sie sagten es nicht, sie zeigten es. Dagegen, unsere Gebärden bezeichnen nichts anderes als unsere natürliche Unruhe. Nur die Europäer gestikulieren beim Sprechen. Fast könnte man sagen, die ganze Kraft ihrer Sprache stecke in ihren Armen. Sie fügen dieser noch die Kraft ihrer Lungen bei. Und doch nützt ihnen das alles nur sehr wenig. Ein Franzose gebärdet sich wie toll, verrenkt alle Glieder, um viele Worte zu machen. Der Türke hingegen nimmt für einen Augenblick seine Pfeife aus dem Mund, sagt halblaut zwei Worte und vernichtet ihn mit einem einzigen Satz. Von hier aus lässt sich nun leicht eine Brücke schlagen zu den Gedanken Rousseaus im letzten Abschnitt seiner Abhandlung, die dem Verhältnis der Sprachen zu den Staatsformen gewidmet ist. Rousseau kontrastiert hier Sprache als Medium politischer Auseinandersetzung, also auch als Medium öffentlicher Rede und Debatten zwischen freien Bürgern, also als Austausch wirklich über das Gerechte und Ungerechte. Bei den Alten, schreibt er, konnte man sich noch leicht dem Volk auf dem öffentlichen Platz vernehmlich machen. Und das kontrastiert Rousseau eben mit der Sprache der Modernen. Und er behauptet, jede Sprache, mit der man sich nicht dem versammelten Volk vernehmlich machen kann, ist eine knechtische Sprache. Es ist unmöglich, dass ein Volk frei bleibt und diese Sprache spricht. All diese Einlassungen werden nur dann verständlich, wenn man eben auf dem leidenschaftlichen Wesen der Sprache beharrt, das zugleich ihren natürlichen Ursprung begründet. Also wenn man diesen Urbezug auf die Leidenschaften betont. Man wird nun diese ganzen Überlegungen Rousseau sicherlich nicht ohne weiteres als theoretisch bezeichnen können. Rousseau qualifiziert sie ja selbst sogleich als oberflächlich. Ich belasse es jetzt mit diesen oberflächlichen Bemerkungen und beendet damit auch seinen Text. Rousseau, und das war der Punkt, auf den ich hier hinaus wollte, arbeitet sozusagen mit diesem Baustein Leidenschaft als Ursprung der Sprache, um diese Verfallsgeschichte plausibel zu machen und damit sozusagen auch eine Kritik der politischen Sprache seiner Zeit, der politischen Rhetorik seiner Zeit sozusagen vornehmen zu können und die ganzen weiteren Polemiken daran zu knüpfen. Ich komme zum letzten Punkt. Wenn das jetzt alles überzeugt, dann muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man von einer Sprachphilosophie Rousseaus reden will. Im Grunde steigt Rousseau hier auch in eine Debatte seiner Zeit ein und verknüpft sie mit den eigenen kultur- und gesellschaftskritischen Gedanken. Rousseau wendet sich hier nicht der Sprache zu mit dem Anspruch des theoretischen Philosophen, also so wie das etwa Condillac getan hat und auch viele andere Philosophen im 18. Jahrhundert. Sie wird bei ihm, also die Sprache, mehr zu einem weiteren Kreuzungspunkt seiner Kulturkritik. Rousseau war ja auch Romancier, auch Schriftsteller und war auch sehr daran interessiert, das Französische zu erneuern und es auch von den Akademismen und so weiter zu befreien. Also diese poetologischen Aspekte spielen natürlich da auch immer noch mit eine Rolle. Es gelingt ihm aber natürlich trotzdem dabei, Schwächen zeitgenössischer Ansätze aufzudecken. Die Auseinandersetzung mit Condillac zeigt, glaube ich, ganz gut, dass er grundsätzliche Schwächen der Ursprungstheorien seiner Zeit ganz gut gesehen hat. Vom Schrei der Natur führt kein rational rekonstruierbarer Weg zur artikulierten Sprache. Die Vorstellung einer Instituierung der Sprache durch eine Übereinkunft, also eine fiktive Community von Nomenklatoren, die dann irgendwie so einen Art Vertrag abschließen und festlegen, wie dann die Ausdrücke verwendet werden, das lässt sich genauso wenig halten, wie die empiristische Konstitutionsgeschichte grundsätzliche logische Probleme aufwirft. Sprache ist ein durch und durch gesellschaftliches und als solches historisch-kulturelles Phänomen. Dass es vielleicht gerade deshalb auch grundsätzlich eine theoretische Sackgasse sein könnte, eine solche Ursprungsfrage zu stellen, deren Beantwortung ja dann doch wieder irgendwie Sprache auf etwas zurückführen soll, das außerhalb ihrer selbst liegt, hat Rousseau nicht gesehen. Dazu fehlten ihm offensichtlich auch die theoretischen Mittel. Es hat aber auch mit seinem Naturbegriff zu tun. Das sollte mein anfänglicher Kontrast mit Aristoteles verdeutlichen. Natur ist bei Rousseau, wie gesagt, das Anfängliche. Man wird ihrer gewahr durch Abstraktion von allem gesellschaftlich Gewachsenen und durch Reflexion auf die eigene, sprachlich nicht vermittelte Spontaneität, die aller Vernunft vorausliegt. Vom so gewonnenen Ideal des natürlichen Menschen aus kann man dann eben auch jede weitere Kulturgestalt kritisieren, auch die Sprache. Gleichzeitig ist bei ihm Natur aber auch, und das passt durchaus zusammen, Voraussetzung für Geschichte. Geschichte ist nämlich nichts anderes als das Heraustreten aus der Natur. Natur ist ungeschichtlich. Sie ist der Name für das faktische Dasein des Menschen vor allen kulturellen Entwicklungen. Und das ist die anfangs angesprochene Ambivalenz. Natur ist das vom Menschen Gemachte, von ihm und seiner Freiheit, aus Freiheit entwickelten Institutionen nicht gesetzte und zugleich dieser im Lebenszusammenhang vorausgesetzte Möglichkeitsbedingung. Rousseau hat diese Spannung auch in seinen sprachtheoretischen Schriften mehr oder weniger differenziert, reflektiert und damit auch ein Problemfeld offen gehalten, das uns in dieser Vorlesung sicherlich noch viel beschäftigen wird. Und damit bin ich auch mit meinen Überlegungen am Ende. Der Schrei der Natur.
Ja, vielen Dank, Nils Kertscher, für diesen sehr gut durchartikulierten Aufriss sozusagen des ganzen Problemfeldes, wo ja so ein bisschen das, was du so selber jetzt vielleicht nicht unbedingt als Theorie, sondern als seine Vorstellung vom Ursprung der Sprache formuliert und das, was er kritisch seinen zeitgenössischen Theorien entgegensetzt, sozusagen ineinander spielte. Ich eröffne das Plenum für Susanna.
Ja, vielen Dank für den
Vortrag. Achso.
Mit der Frage, wie Rousseau denn überhaupt zu dieser Unterscheidung von den südlichen und nördlichen Sprachen kommt? Also woher nimmt er das? Schmeißt er das einfach aus dem Hut raus? Ja, ich behaupte jetzt, die eine ist tolle. Und dann auch die daran anschließende Frage, wäre denn dann die südliche Frage, die Sprache, nicht die Frage, die südliche Sprache, die Freiheit gewähren kann? Also das letzte Zitat war ja, dass eben neun freies Volk, also nur über die Sprache das Volk auch wirklich irgendwie frei sein kann. Also würde das eine südliche Sprache nach Rousseau?
Ja, das wäre eine südliche Sprache. Ich meine, Griechisch ist ja auch eine, Altgriechisch ist ja auch eine südliche Sprache oder Latein. Ne? Aber das sagt er dann jetzt nicht mehr so explizit, ne? Aber das steckt da natürlich implizit drin. Den ersten Punkt Ihrer Frage, das waren Topos. Diese Einteilung in südliche und nördliche Sprachen, das haben auch andere, das findet man, solche Überlegungen findet man auch bei Condillac. Rousseau macht das aber so in dem Text, dass er wirklich ausgeht sozusagen von den klimatischen Bedingungen. Die Menschen im Süden haben halt ein sehr schönes, mildes Klima und die können dann ganz andere Leidenschaften entwickeln als wir im Norden, wo es das ganze Jahr fast dunkel ist und kalt und so weiter. Da entwickelt man dann einfach eine andere Haltung sozusagen zur Welt und das generiert dann eben auch eine andere Sprache. Also das ist so die Erklärung, die er dafür gibt. Aber diese Einteilung zwischen nördlichen und südlichen Sprachen, das ist ein Topos, das ist jetzt keine Erfindung von ihm. Das müsste man mal nachgucken, wo das überhaupt ursprünglich herkommt. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, aber es ist jedenfalls keine Erfindung von Rousseau, aber das ist seine Erklärung dafür.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich wollte noch mal nachfragen bei dieser Unterscheidung zwischen den freien Sprachen und der Situation, wo sozusagen das Volk nicht mehr frei sein kann. Inwiefern ist das bei Rousseau als ein technisches Problem gedacht? Also für mich klang das ein bisschen so, als könnte man das so konstruieren, dass da die Schwierigkeit ist, dass sozusagen bei dieser modernen Situation man halt so ein Übertragungsproblem hat. Also wenn man irgendwie einfach das Volk sozusagen zu groß geworden ist, zu dem man dann sprechen müsste, dass da sozusagen keine Leidenschaften mehr transportiert werden können oder man überhaupt nichts mehr transportieren kann und deswegen klingt dann alles nur noch nach Geschrei. Also wie wäre dann so eine Situation sozusagen einzuschätzen mit Rousseau, wenn man sich was weiß ich, heutigen politischen Wahlkampf anschauen, was weiß ich, also wenn man sich Obamas Reden anguckt, könnte man ja behaupten, dass da schon Leidenschaften transportiert werden.
Ja, aber der Rousseau macht das halt wirklich so sehr polemisch. Es ist auch nicht so sehr eine Frage der Größe, sondern es ist eine Frage der französischen Sprache, die ja in einer bestimmten Art und Weise, wie sie kultiviert wurde und auch von bestimmten Akademien, von bestimmten Philosophen sozusagen politisch auch hochgehalten wurde, dass er das halt abgelehnt hat. Dann hat er gesagt, nein, diese Sprache ist eigentlich hässlich, es ist nur Geschrei, sie ist auch noch unzüchtig. Alles das, was positiv über die französische Sprache damals gesagt wurde, sagt er, ist eigentlich nicht so. Ne, das ist nämlich eigentlich ein Verfall und diese Verfallsgeschichte erzählt er in diesem Essay. Er stellt aber jetzt keine Überlegungen genau an, was man machen könnte, wie zum Beispiel Condillac, Der war der Auffassung, der hat aber andere Interessen als Rousseau, den ging es nicht um Leidenschaft, sondern den ging es um Klarheit, um Logik, um Wissenschaft. Und da muss man dann halt eben sehen, dass man Dialekte zum Beispiel an Schulen nicht lehrt und solche Sachen. Hat im napoleonischen Schulsystem hat Condillac eine sehr große Rolle gespielt und einen sehr wichtigen Einfluss gehabt, so quasi auch als Ideologielieferant oder wie immer Sie das sagen wollen, oder sagen wir mal als Lehre, die auch umgesetzt wurde in den Schulen, auch die Sprachvorstellung. Und Rousseau ging es eben um etwas anderes. Und es ist so wie bei den anderen Sachen auch nicht so, dass er da konkrete Vorstellungen entwickelt, wie man dem begegnen könnte, welche Techniken man einsetzen könnte, auch wie man Rhetoriker, ja gut, da gibt es im Emil teilweise solche Überlegungen, wie man richtig gutes Reden lernen kann oder so. Aber eigentlich sind die nordischen Sprachen nicht dazu geeignet, das geht nicht mehr. Man wird nie eine so gute Rede halten können wie die antiken Redner. Da gibt ja auch Beispiele für in dem ersten Teil, das kann man im Französischen nicht machen. Und zwar egal, ob sie es von einer kleinen Gruppe machen oder einer riesigen Menge. Ja. Wovon Abstand, Entschuldigung? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Das Französische stammt ja doch von dem Latein.
Ja, genau. Ja, das denke ich schon, aber das ist für ihn halt, das ist ein Verfall. Ne? Das ist für ihn eine Verfallsgeschichte. Das ist nicht so.
Und mit dem, mit der Aufspaltung, geografischen Aufspaltung von Frankreich im Nord und Süd, weil im Süden kann man ja durchaus so einen Mann raum und den Norden gegen den nordischen Raum. Die haben aber trotzdem die gleiche Sprache gesprochen.
Ja, ja. Ja, ich meine, solche differenzierten theoretischen Überlegungen, muss man sagen, hat Rousseau in diesem Text nicht angestellt. Das ist teilweise wirklich so alles recht wild geschrieben. Dieser Text ist relativ wild und auch ein bisschen unstrukturiert, muss man sagen. Dann kommt dann plötzlich, fängt er an, über die Musik zu reden. Und dann kommen diese ganzen Teile, dann geht es am Ende wieder über die Sprache. Also es ist alles relativ durcheinander. Und er sagt ja am Ende auch, es ist eigentlich oberflächlich. Und er wollte es ja auch nicht veröffentlichen. Und es gab dann Leute, die meinten, er müsse das unbedingt veröffentlichen, weil das so ein toller Beitrag sei. Aber er hat es dann doch nicht getan. Ne? Und das ist, weiß ich jetzt nicht genau, warum er es nicht getan hat. Das kann man dann nochmal in der Entstehungsgeschichte nachlesen. Also welches waren auch eher kontingente Umstände. Aber jedenfalls ist es ja auch nicht veröffentlicht worden. Ne? Es ist also erst so wir, die jetzt sozusagen im Nachhinein sozusagen über diesen Text reflektieren, als hätte er eine Wirkung entfaltet, die er damals gar nicht entfaltet hat.
Sie haben Ideen der Forschung zu musiktheoretischen Schriften erwähnt. Ich würde interessieren, um auf den Titel des Vortrags zu kommen, ob es ein Präsenz des Freiheitsthemas auch in den musiktheoretischen Schriften gibt. Und eine zweite Frage, eine Ursprungsfrage: Woher hat Rousseau eigentlich sein Wissen von den Türken oder den Türken?
Das habe ich mich auch gefragt, wie ich das gelesen hatte. Rousseau konnte selber, glaube ich, auch nur sehr wenig Sprachen und so weiter. Also das sind wahrscheinlich so Sachen, die er irgendwo mal gelesen hat oder so. Das weiß ich nicht genau, wo er das her hat. Mit den musiktheoretischen Schriften ist ein interessanter Punkt, in dem Essay nicht. Da wird dieser Zusammenhang mit der Freiheit nicht hergestellt. Aber Sie sehen, der Band ist sehr, sehr dick und Dünndruck, mehrere tausend Seiten. Ich habe das ein bisschen mal so jetzt drin rumgelesen, aber da ich das Musikthema nicht so in den Vordergrund stellen würde, ich denke, das hätte ein eigener Vortrag in dieser Reihe sein können, Rousseau und die Musik. Deshalb habe ich das ein bisschen ausgeblendet, mich damit jetzt auch nicht so beschäftigt, dass ich dazu was sagen könnte. Aber in diesem Essay über den Ursprung der Sprachen kommt dieser Zusammenhang nicht vor. Das geht dann relativ abrupt, dann kommt am Ende der letzte Abschnitt, geht es wieder um den Zusammenhang der Sprache und der politischen Systeme. Ne, und das geht so relativ locker ineinander über. Ja, relativ unsystematisch.
Ja, ich hatte das Gefühl, er verkehrt eigentlich im 18. Jahrhundert ganz gängiges Negativklischee ins Positive und macht es dadurch nicht besser. Weil das Negativklischee ist, orientalische Politik ist despotische Politik.
Ja? Stimmt.
Das finden Sie bei einer ganzen Reihe von Autoren. Das war so, da haben Sie manchmal darüber nachgedacht, das war so. Ja? Und dieses zwei Worte und du bist weg, ja. Das ist ja nichts anderes als das Despotische in positiver Konnotation gebracht, was natürlich jetzt dann auch wieder ein merkwürdiges Licht auf uns hoch. Aber egal, ich hatte das Gefühl, dass das
Abstrakt da so ein bisschen drin steckt.
Das ist ein guter Hinweis, ja, ja.
Zwei Fragen nochmal zur Freiheit, zu der Verbindung Freiheit und Sprache. Hält er das an irgendeiner Stelle nochmal durch, indem er sagt, hier sind die sprachlich Begünstigten und deren Übermaß an Freiheit liste ich durch folgende Leistungen auf? Das wäre die erste Frage. Mhm. Und die zweite Frage, die ja doch damit einhergeht, wenn er insgesamt meint, dass es eigentlich ein Degenerationsprozess hier darzustellen ist, aber gleichzeitig Sprache und Freiheit miteinander verbindet, dann müsste bei ihm ja im Grunde Freiheit ein degenerativer Prozess sein. Oder ist Ihnen das jetzt zu, sagen wir mal,
ja, ich meine, er hat im Grunde genommen als Vorbild immer nur die Antike. Die antike Rhetorik, wo in der Polis die Redner und die Feldherren, nennt er auch, große Reden gehalten haben und dann die Menschen dazu bewegt haben, Dinge gemeinsam zu machen, ne, über das Rechte und das Unrecht zu verhandeln. Das ist so ein bisschen so ein Idealbild von der Antike, das er da als Kontrast aufzeichnet, dass er dann auch in Verbindung bringt mit der Struktur quasi dieser Sprachen, die noch bildhafter waren, die eine andere Prosodie auch hatten, die noch gesanglicher waren und so weiter, hat er halt dieses Urideal. Und dann sagt er halt, das ist halt verloren gegangen. Und mit der französischen Sprache, um den Punkt nochmal zu machen, kann man halt keine richtigen Reden machen. Da kann man auch die Leute nicht dazu bewegen, wirklich Politik zu machen. Ne, so stellt er das hin. Das ist natürlich auch ein Angriff. Er sagt ja auch hier am Ende, an der Stelle, die habe ich jetzt nicht vorgelesen, naja, wenn man eben nur sagt, es beliebt dem König, das, dies und das, das, da kann man eben keine Politik mehr machen. Das ist natürlich auch eine Kritik an den Herrschaftsverhältnissen letztlich seiner Zeit. Ne, deshalb waren auch einige vielleicht der Meinung, ja, das muss man veröffentlichen, um sozusagen auch diesen kritischen Punkt da einfach nochmal zu setzen. Und das steckt da mit drin. Also dieser Text hat auch so etwas sehr eigenartig Interventionistisches. Das ist nicht wirklich ein richtiger Theoriebeitrag in dem Sinne. So würde ich ihn nicht wirklich oder nur sehr begrenzt lesen. Das ist, glaube ich, sehr deutlich. Da sollte man, glaube ich, auch nicht zu viel theoretische Komplexität reinlesen wollen. Also da ist dann die Auseinandersetzung mit Condillac beispielsweise interessanter, würde ich jetzt mal sagen, wenn man es unter theoretischen Gesichtspunkten betrachten will.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, die wir nur andeutungsweise behandelt haben, nämlich wie wir eigentlich mit diesen Ansätzen umgehen sollen. Sie haben ja sehr schön die Polarität Condillac-Rousseau herausgearbeitet. Man könnte noch einen dritten im Bunde hinzufügen, nämlich Herder in seinem Traktat über den Ursprung der Sprache, der sich gegen die ersten beiden absetzt, indem er Condillac vorwirft, er habe das Tier zum Menschen gemacht, weil er dem Menschen die Vermögen unterstellt, um seine Sprachentstehungstheorie zusammenzubasteln, während Rousseau ja das den Menschen zum Tier zurückgeführt habe, um seine Theorie zu basteln, und er, Herder, das sieht eben den Menschen als unvollkommenes Tier und kann dann eine funktionale Theorie der Sprache als Instinkt, Ersatz, Kompensation, also auf dieser Linie entwickeln. Wenn man sich das alles ansieht, dann sind das ja eigentlich bloße anthropologische Meinungen. Das sind auf der Basis partikulärer Abduktionen und pseudophänomenologischer Befunde zusammengestellte Kompositionen. Sie hatten verschiedentlich angedeutet, dass man doch vielleicht hätte darauf kommen können, dass die Frage schon von der Architektonik her falsch gestellt sei, oder selbst wenn man die Frage stellt, klar sei, dass jeder Antwortversuch scheitern müsse, etc. Das wirft natürlich die Frage auf, warum sollen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Ist das in gewisser Hinsicht totes Bildungsgut oder gibt es einige Elemente, die vielleicht so interessant sind, dass man sie auch in systematischer Absicht in gegenwärtige Argumentationslinien integrieren könnte? Das ist doch sozusagen das, was uns motivieren sollte, uns überhaupt auf diese verstreuten Bemerkungen einzulassen und nicht weiter rumzurätseln, hat Rousseau jemals irgendeine Rede auf Arabisch gehört, was Rauheit, Monotonie oder ähnliches angeht, was er den nördlichen Sprachen unterstellt, etc. Dann tauschen wir ja sozusagen nur wieder Meinungen über Meinungen.
Genau. Ja, richtig. Also, das ist natürlich jetzt, wenn man es so nimmt, erstmal eine sehr grundsätzliche Frage. Ich würde auch... Ich habe ja angedeutet an manchen Stellen, dass sozusagen diese Idee, dass man sozusagen solche Konstitutionstheorien baut, Ne, das, also auch in der empiristischen Tradition, dass diese Idee eine sehr lange Geschichte hatte, noch bis weit ins 20. Jahrhundert rein. Ne, die sind dann ein bisschen anders und arbeiten auch teilweise mit etwas anderen Apparaten, theoretischen Apparaten, als das der Condillac zum Beispiel getan hat. Aber sie haben natürlich auch diese Struktur, dass Sprache etwas auf etwas zurückgeführt werden soll, das irgendwie vorsprachlich ist, weiß ich was, irgendwelche Sinnesreize oder kausale Zusammenhänge, die man dann so wie dieser Adam und Eva dann da beobachtet und dann guckt man, wie ist deren Interaktion möglich und wie entsteht dann irgendwie eine Sprache. Ja, irgendwie diese ganzen Sachen, das sind alles solche Ideen, die man, genau. Nee, sage ich ja auch nicht. Genau, ich sage das noch weiter. Also das gibt es schon, das ist problematisch, diese Art von Theorien. Es gibt, wie gesagt, welche, die machen das. Ich glaube, dass man letzten Endes, wenn man sich wirklich für diese Frage interessiert, dann muss man halt gucken, ob man das irgendwie halbwegs seriös empirisch erforschen kann. Philosophisch würde ich diese Frage nicht für sinnvoll halten. Es gibt aber einige Linguisten und Sprachtheoretiker, die eben genau das auch so gemacht haben, was sie jetzt angeregt haben. Man kann ja mal gucken, was ist bei Rousseau und bei diesen Theorien auch heute interessant. Hat er schon Erkenntnisse vorweggenommen, die dann beim Strukturalismus oder in anderen Sprachtheorien auch wiederentdeckt wurden und, sagen wir mal, theoretisch solide ausgebaut wurden. Es gibt eine ganze romanistische Habilitationsschrift, die Sprache der Affekte, von einem Raimund Wilhelm aus Heidelberg, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat und tatsächlich zeigt, dass es da wohl so Aspekte gibt, die man bei Rousseau findet. Es gibt auch andere Philosophen, die meinen, ja, dass man eben so die Leidenschaften und das Emotionale an der Sprache betont, das sei doch auch interessant, warum so als Gegengewicht sozusagen zu so einem formalistisch-logischen Sprachverständnis. Ich würde relativ drastisch meinerseits sagen, also ich habe das jetzt hier nicht vorgetragen, weil ich anregen möchte, dass man sich da wieder dran anschließt. Ich würde die These vertreten, dass es aus prinzipiellen Gründen, begrifflichen Gründen nicht sinnvoll ist und auch nicht geht und kein philosophisch sinnvolles Unterfangen ist, Sprache so zu thematisieren, dass man sie auf diese Art und Weise reduktionistisch rekonstruiert. Das müsste man aber jetzt dann auch noch ausführlicher diskutieren. Das kann man aber gerade an diesen empiristischen Theorien übrigens sehr schön zeigen. Wenn man sagen will, was Rousseau immerhin gesehen hat, was man auch ernst nehmen kann, mitnehmen kann, ist, dass er eben sagt, naja, sie ist eben letztlich ein kulturelles, historisches Phänomen. Und wenn man das mal wirklich, diesen Gedanken mal wirklich ernst nimmt, dann ist es vielleicht nicht mehr nötig. Dann kann man andere Fragen in Bezug auf die Sprache stellen, aber nicht im Hinblick darauf, was jetzt vielleicht die Ursachen waren oder die Ursprünge, die sie entwickelt haben. Das wäre dann, wenn überhaupt, eine empirische Frage. So würde ich das jetzt grob beantworten. Und für die Details der Kritik an solcher Konstitutionstheorien, dann müsste man natürlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ich hoffe, dass mein Punkt oder meine Antwort für Sie jetzt so trotzdem erstmal ausreicht.
Ich habe den Eindruck, dass es hier nicht einen doppelten Rousseau, aber immer wieder einen zweifachen Zug bei Rousseau gibt, nämlich einerseits Ursprungstheorien zu entwickeln und andererseits Ursprungstheorien zu kritisieren. Also er ist Ursprungstheoretiker und Ursprungstheoriekritiker zugleich. Die besonderen Stärken liegen gerade darin, dass er tatsächlich nachvollziehbare Argumente gegenüber Ursprungstheorien entwickelt hat, die sowohl auf der Ebene der Erklärung von der Entstehung von Gesellschaft zu finden sind. Da arbeitet er mit fast den gleichen Argumenten und logischen Figuren wie in der Erklärung der Probleme, die entstehen bezüglich der Sprachentwicklung. Das hat Jens Kretscher ja gerade in diesem zweiten Punkt herausgearbeitet. Aber eigentlich ist der erste Punkt, tauchen fast alle Argumente, die in der Sprachtheorien oder in der Kritik der Ursprungstheorien für Sprache sich finden, genauso wieder in seiner Kritik bisheriger Erklärungen am Ursprung von Gesellschaft. Also dass immer schon ein gesellschaftlicher Zustand bei anderen Autoren angenommen worden sei, wie in den anderen Fällen bei der Sprache ein sprachlicher oder ein gesellschaftlicher Zustand angenommen worden sei, zur Erklärung. Ich glaube, dass man in dem zweiten Punkt, den Ursprungstheorien von Rousseau, vor allem eines sozusagen lernen kann, wenn es um diese Frage geht, nämlich die Problematik gerade dieser Ursprungstheorien und damit eigentlich dasselbe, was er selber an den anderen Autoren vollzogen hat. Die logischen Problem, die dabei auftreten, solche Ursprungsfragen sinnvoll behandeln zu können. Das wäre zumindest einer der Punkte. Eine ganz andere Linie, die jetzt weniger so eine Art Hinweis nochmal auf seine Perspektive dessen gibt, was man bei Rousseau finden kann, wäre die Frage der Verbindung seiner Sprachtheorie zum Contrat social, zu den Fragen der Lebendigkeit von Regeln. Und da würde mich interessieren, weil ich das zu wenig kenne, gibt es hier nochmal Überlegungen, die genau an dieser Stelle anknüpfen, dieses Freiheitsthema aufnehmen mit der Frage der Lebendigkeit und nicht Entfremdung gegenüber Regeln, was wir in dem Vortrag zuletzt, den Andreas Gehlhardt uns vor 2 Wochen erhalten hat, nochmal kennengelernt haben.
Muss ich jetzt peinlicherweise sagen, dass ich die Frage einfach schlimmgreifend deshalb nicht mehr gut beantworten kann, weil ich mich damit unter dem Gesichtspunkt nicht mit dem Contrat social nochmal genügend beschäftigt habe. Das habe ich mich aber natürlich dann auch gefragt, ob man die, ob man diese Verbindung herstellen kann. Ich denke, wenn es zu einer Ausarbeitung dieses Vortrags gehen würde, dann müsste ich diesen Punkt auf jeden Fall nochmal aufgreifen, genau dieser Frage auch nochmal genauer nachgehen. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wie das da bei Rousseau aussieht. Vielleicht noch einen Punkt vorweg nochmal oder zurück nochmal zu dem, was Herr Rubig gesagt hat. Das grundsätzliche Problem bei diesen Arten von Konstitutionstheorien ist, damit das jetzt nicht so rätselhaft für die Teilnehmer hier klingt, was so ein Problem sein könnte, ist eben, dass sie die Sprache sozusagen als ein semantisch gehaltvolles Zeichensystem, das nach Regeln aufgebaut ist und auch gewisse normative Strukturen hat, dass sie das nicht leicht zurückführen können auf etwas, was vollkommen unnormativ ist oder nur kausal sozusagen erklärt ist, also auf kausale Zusammenhänge, auf Reizreaktionsmuster oder eben wie bei Condillac auf irgendwelche Empfindungen. Eine Empfindung ist etwas ganz Unmittelbares, Qualitatives erstmal und nichts, was irgendwie schon semantisch bedeutungsvoll wäre. Und dann einfach zu sagen, naja, das entsteht dann immer irgendwie und dann passiert irgendetwas, irgendwelche Praktiken und irgendwelche Sachen, dann wird das plötzlich so. Das sind immer komische Spekulationen. Das kann man versuchen, empirisch irgendwie nachzuprüfen in so anthropologischen Evolutionstheorien und so weiter. Die haben da alle möglichen Hypothesen auch über solche Zusammenhänge. Aber das wirklich begrifflich zeigen zu wollen, wie dieser Zusammenhang funktioniert, das ist ganz grundsätzlich schwierig. Und man kann das sowohl schon bei dem Condillac sehen und man kann es auch bei den empiristischen Theorien im 20. Jahrhundert sehr gut sehen. Und man kann es auch, die reflektierteren Theoretiker sehen das auch, dass es da so ein Problem gibt. Und Sie können es aber auch da sehen, wo man versucht, Sprache irgendwie einfach so auf Praxis zu reduzieren oder irgendetwas, das geht nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, das ist sozusagen der Punkt, das Argument, das dahinter steht. Ein bisschen hat der Rousseau das schon auch gesehen, dass der Condillac da ein Problem hat. Ja, der drückt das natürlich in der Sprache seiner Zeit aus und hat dann auch nur die theoretischen Mittel zur Verfügung, die halt, in denen das halt damals diskutiert wurde. Ja, und deshalb immer wieder dieser Rückfall auch in Ursprungsdenken. Aber das ist, glaube ich, ein ganz grundsätzliches Problem, dass man nicht so ohne weiteres los wird.
Ja, vielleicht nur als kleine Anmerkung, man könnte ja vielleicht psychologisieren und nicht ganz ernst gemeint mal der Frage nachgehen, diese Kurzkonstellation, also Gesellschaftskritik, die unter hohem Legitimationsdruck natürlich stand, den man irgendwie zu entsprechen suchte, die zieht sich ja in dieser Konstellation durch alle Gebiete. Insbesondere natürlich auch die Musik, zu der er so genau. Diese große unglückliche Liebe hatte. Und da ist es ja so, dass er sich zu der Bewegung zählte, die eine Erneuerung des musikalischen Ausdrucks erstrebte, basierend auf einer Sprache der Affekte. Unterschied und in Absetzung zur aus seiner Sicht erstarrten musikalischen Rhetorik, also der Semantik einer Musik, unter festen konventionellen Regeln aus der Spätbarockzeit, wie wir von Bachs sehen kann. Und das sei er dann auch noch zu wenig überwunden bei Rameau, weshalb er sich ja wie vielen anderen auch mit dem überwerfen musste oder glaubte, sich überwerfen zu müssen. Und aus dieser seltsamen Konstellation, jetzt wird es vielleicht ein bisschen pseudopsychologisch, des Erneuerungswillens und des Legitimationsdrucks resultiert dann die seltsame Engführung der Reklamierung einer Natürlichkeit als Instanz einerseits und einer Natürlichkeit als sowas wie authentischen Ursprung andererseits, die man ja eben nicht so selbstverständlich unterstellen kann.
Ja.
Und das macht das Bild nur so verwirrt. Mhm. Ja, es hat ja niemand was dagegen, wenn man kontrafaktisch von Natürlichkeit spricht. Mhm. Ja, aber wenn man das dann so komisch ontologisch auflädt, dann kann man genau die Legitimationshypothek nicht abfragen, der man sich eigentlich unterstellt sieht.
Ja, genau, danke. Also ich nehme das als Kommentar, nicht als weitere Frage. Ja, ja, genau.
Ich habe noch Gerd Hendrich und Alfred Neumann auf der.
Ich habe eigentlich nur eine Frage im Anschluss eigentlich an das, was der Andreas gesagt hat. Wenn wir diese Ursprungsdebatten mal beiseite lassen und uns vielleicht auch ein bisschen einig drüber sind, dass das relativ ins Leere führen würde. Wenn man deinen Titel ernst nimmt, es gibt Sprachen, welche die Freiheit begünstigen. Wie verhält es sich denn deiner Meinung nach nun damit? Können wir hier sozusagen Rousseau nicht gerade als jemand, der ein Programm entwirft, aber doch als Anstoßgeber sehen, uns darüber ernsthaft Gedanken zu machen, würde das Sinn machen? Gibt es Sprachen, welche die Freiheit begünstigen?
Ja, also wenn man diesen merkwürdigen geografisch-klimatischen Essentialismus, den der Rousseau damit verbindet, ne, der dann auch zu diesen komischen Einteilungen führt, wenn man den nimmt, dann ja, aber warum sollte es Sprachen geben, die Freiheit begünstigen? Ich meine, man kann sagen, natürlich, ne, die Frage der politischen Rhetorik ist ein interessantes Thema, ne, der politischen Rede. Also Susanna hatte vorhin dieses Beispiel gesehen, der heutigen Reden, ne, der heutigen Rhetorik und der Wahlkämpfe. Da kann man natürlich über diesen Zusammenhang von Sprache, Rhetorik, Freiheit, das ist natürlich ein ganz eigenes sprachphilosophisches Themenfeld, aber ob man das so eng führen sollte mit bestimmten Einzelsprachen, wie Rousseau oder Sprachtypen, wie Rousseau das macht und vielleicht auch andere tun würden, da hätte ich dann doch eher wieder Zweifel.
Ja. Philosophisch zu sehr überhören zu wollen, habe ich doch den Eindruck, dass gerade seine Darstellung, auch die Darstellung eines bestimmten Scheiterns, etwas äußerst Exemplarisches und Interessantes hat. Da findet er eine Art von innerem sein philosophischer Debatte statt und einem unaufgelösten, aporetischen, was ja sich sozusagen in der Philosophiegeschichte immer wieder auch aufzeigt, wo man sich sozusagen immer weiter daran abarbeitet. Und gerade das Verhältnis von Sprachkritik und Sprachtheorie und Kulturkritik, Kulturtheorie, die Vorstellung, dass hinter dieser Vorstellung die Sprache, es gäbe eine Sprache, in der Freiheit möglich ist, ist ja gerade eine Sprache, die sozusagen die Condillacs und die Wiener Kreisleute und so weiter und so fort ganz stark empathisch vertreten hätten, aber zugunsten sozusagen einer Aufgabe, einer bestimmten sprachkritischen Haltung, die sozusagen dem theoretischen Bewusstsein dann auch oder sozusagen dem Theorieideal sozusagen widerläuft. Ich denke also an Lichtenberg, wenn der sagt, Philosophie muss immer in der Sprache der Unphilosophie sprechen. Oder dann eben, was weiß ich, Mautner, Schopenhauer, Nietzsche und so weiter, all diese Wittgenstein, all diese Versuche gewissermaßen zu einem gleichen Punkt in eine Klarheit zu finden und an diesem Theorie ja eigentlich letztendlich zu scheitern.
Ja, also es war jetzt keine Frage, sondern ein Kommentar. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Nee, das soll ja auch sein, dass man ein bisschen.
Stuttgart 21 eine Sprache der Freiheit wäre, nicht von Tragspannen und Überwerfungsbauwerken zu reden, sondern von Brücken. Ja? Das heißt, die Frage einer Sprache der Freiheit oder der Unfreiheit oder der Herrschaft ist eine, die sich innerhalb der Semantik abspielt und nicht in irgendeinem vorprädikativen, der Semantik vorgelagerten Bereich, wo irgendwelche Urtriebe, über die Adorno sich ja immer lustig gemacht hat, zutage kommen sollen, um irgendwelche Semantikherrschaften zu konterkarieren.
Aber das ist jetzt eine Stellungnahme zugunsten einer bestimmten Sprachtheorie.
Ja, klar.
An der sich jetzt Rousseau ja gerade arbeitet.
Ja,
wobei es sicher interessant ist, den Rousseau auch so zu lesen, dass man auch die Typiken von Sprechsituationen, an die man dann jeweils denken muss, mit in Betracht zieht. Das führt dann vielleicht schon fast wiederum in die politische Philosophie rein. Aber auch das ist ja ein entscheidender Punkt. Rede ich mit mir selber oder rede ich vor vielen oder rede ich mit jemandem oder wie auch immer? Wie kommen diese Sprechsituationen zustande und wie weit ist dieses, was jetzt erstmal so als abstrakte Sprachtheorie daherkommt, natürlich gebunden auch an Welt, und hat damit sozialphilosophische Porten. Und ein weiterer Witz wäre natürlich, das tatsächlich auf den wissenschaftlichen Diskurs anzuwenden, diese Überlegung. Also ich glaube, dann wird es vielleicht schon interessanter, weil sich dann auch mehr Reibung ergibt. Das ist natürlich die Art von Anregung, die man aus Essays bekommen kann. Aber ich glaube schon, dass an dem Punkt Rousseau jetzt nicht irgendwie aktuell ist, oder so, aber doch es nicht so einfach ist, in jüngeren Texten oder in explizit modernen sprachphilosophischen Fragestellungen so viel mehr zu finden, was hinausführen würde explizit über Rousseau. Vieles ist dann doch einfach durch sozusagen Verknappen des Horizonts und durch Verengen des Anspruchs und durch Verkleinern.
Oder eine präzise Metaphorologie, das wäre eine Alternative.
Gut, ja.
Die Tür hat sich aufgemacht. Gut, dann erlaube ich mir, weil ich letztens hier stand und den Kontrast Social ja vertretungsweise sozusagen zum Thema hatte und die Frage gerade aufkam, doch noch eine Beobachtung vielleicht dazu zuzusteuern, Thema Freiheit, dass Rousseau, da wo er die bürgerliche Freiheit formuliert, in diesem Kontrast Social, im Grunde jede Form von Sprache in dem Sinne, wie ich jetzt hier wirklich Sprache und nicht Stimme im Raum war, umgeht. Ja. Und zwar deswegen, weil er den Moment, dass sich Leute auf was einigen, immer umgehen muss. Er hat nämlich einen so starken Begriff von Einheit, dass der Moment selbst, konventionelle Zeichen dürfen ja nicht auf eine Vereinigung in dem Sinne zurückgehen und genauso wenig darf der Gemeinwille auf eine Einigung zurückgehen, deswegen müssen ja die Herzen immer schon und so weiter. Und das ist halt ein ganz interessanter Punkt, ja, dass man sozusagen ein Ideal der bürgerlichen Freiheit formulieren kann ohne Diskurs. Also ja, selbst den Übergang vom Naturzustand in den politischen Zustand muss der Gesetzgeber regeln, weil sonst müssten sich ja alle zusammensetzen und sich einigen. Also es ist wirklich ganz auffallend, und wenn im Moment so ein bisschen Krise im Begriff der Souveränität festgestellt wird, dann wäre es ja vielleicht auch mal interessanter zurückzubaggern, ob da nicht schon was liegt in diesem Einheitskonzept. Hannah Arendt wäre egal.
Und die Rolle des Gesetzes selbst, du kleine sprachlich verpasst, das ist
rechtstheoretische
Nebenwurzel hat die
Frage auch. Gut, ich hoffe, wir haben jetzt nicht jetzt viel noch Raum gegriffen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für den Vortrag und vielen Dank für die Beiträge und die Diskussion. Nächstes Mal geht es worum?
Birnbacher.
Herr Birnbacher. Ja,
genau, um den Rousseauismus und Rousseauismuskritik im 19. Jahrhundert, glaube ich. Ja.
Okay,
das
ist der Titel. Danke.